Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Reser am Mikrofon, schönen guten Abend. Die Zahl der Corona-Infektionen erreicht weltweit ein Rekordniveau. Auch in Deutschland gibt der Trend Anlass zur Sorge. Laut Robert-Koch-Institut in einem Gemüsehof im bayerischen Mamming stehen fast 500 Menschen unter Quarantäne. Unberechtigte Datenabfragen bei der Polizei gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche Verfahren wegen dieses illegalen Vorgehens. Und Abschied einer Jahrhundertfigur nach dem Tod von Hans-Jochen Vogel würdigen viele Politiker parteiübergreifend den ehemaligen SPD-Parteichef.
Wir verlieren mit Hans-Jochen Vogel nicht nur einen ehemaligen Vorsitzenden, sondern einen weit über die Grenzen der Partei hinaus strahlendes Vorbild für Integrität, für Anstand und für Verlässlichkeit.
Die SPD-Co-Chefin Saskia Esken, einen Nachruf auf Hans-Jochen Vogel, hören Sie am Ende dieser Sendung. Anschließend folgt dann das Sportgespräch, heute mit Fußballtrainer Friedhelm Funkel und Buchautorin Isabella Müller-Reinhardt unter der Überschrift Taktiker, Personalplaner, Erzieher, was gute Trainer ausmacht. Es handelt sich weltweit und in Deutschland um eine sehr dynamische und ernstzunehmende Situation, so das Robert-Koch-Institut in seinem jüngsten Lagebericht. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen war gegen Ende der Woche deutlich gestiegen. Jetzt am Wochenende sind die Zahlen tendenziell etwas niedriger als an den Werktagen, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre Werte übermitteln. 305 Fälle sind es aktuell. 174 von ihnen stammen aus einer Masseninfektion auf einem großen Bauernhof im niederbayerischen Mamming. Aktuelle Information von Rüdiger Nowak.
Der Hof steht direkt am Ortsrand von Mamming, einer rund 3000 Einwohner großen Gemeinde mitten in Niederbayern, in unmittelbarer Nähe einer Wohnsiedlung. Das Gelände ist mit einem Bauzaun abgesperrt. Ein Sicherheitsdienst steht am Eingang und passt auf, dass niemand rein oder rausgeht. Rund 500 Menschen stehen auf dem Hof unter Quarantäne. 174 von ihnen sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Quarantäne gilt aus Sicherheitsgründen aber auch für die negativ getesteten Personen. Bürgermeisterin Irmgard Eberl zur Stimmung in ihrem Ort.
Das ist für uns Gemeinde ganz klar eine Ausnahmesituation. Die Bürger haben bisher aber sehr besonnen reagiert. Da bin ich sehr dankbar dafür. Ich bitte auch weiterhin, hier die Ruhe zu bewahren. Wir hoffen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet. Jetzt müssen wir die weiteren Entwicklungen einfach abwarten.
Die meisten Erntehelfer sind in Containern untergebracht, die hinter einer großen Halle aufgestapelt sind. Nach Auskunft von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel hat man es auf dem Hof mit der Hygiene nicht ganz genau genommen.
Es gibt zwar Hygienekonzepte, aber es ist natürlich sehr wichtig, dass die umgesetzt werden und eingehalten werden. Uns erscheint das hier so, dass das nicht in der Weise adäquat geschehen ist, wie wir uns das vorstellen.
Bei dem Hof handelt es sich um einen der größten Anbauer von Einlegegurken in ganz Deutschland. Die Erntehelfer kommen allesamt aus Osteuropa. Ab heute werden nun weitere Erntebetriebe in der Umgebung unter die Lupe genommen.
Wir wollen eben die Saisonarbeitskräfte weitere testen lassen. Es wurden heute schon weitere Testungen vorgenommen, um eben hier ein klares Bild auch zu bekommen, welches Ausbruchsgeschehen ist vielleicht in einem oder anderen Hof. Wir werden das schwerpunktmäßig erstmal hier beginnen, in dem Landkreis plus benachbarte Landkreise. Also Sie können sich vorstellen, dass man hier Schwerpunkt erstmal setzt.
Von der Opposition im Bayerischen Landtag hagelte es bereits Kritik. Die Kontrollen jetzt kämen zu spät. Der Ausbruch in Mamming sei ein Ausbruch mit Ansage. Der Landrat des Landkreises Dingolfing-Landau, Werner Boomeder, kündigte indes an, dass Bürger in der betroffenen Gemeinde Mamming sich Reihentests unterziehen können. Eine weitere Ausbreitung soll so verhindert werden.
In den nächsten Tagen finden am Betrieb weitere Testungen statt. Darüber hinaus bieten wir allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Mamming an, sich freiwillig und kostenlos testen zu lassen, weil wir unserer Bevölkerung eben die Möglichkeit geben wollen, dass sie sich direkt unmittelbar vor Ort testen lassen können.
Obwohl es in einer einzigen Gemeinde nun 174 positive Fälle gibt, wird es keinen lokalen Lockdown geben.
Trotz der hohen Zahl der positiv Getesteten handelt es sich nach unserer Einschätzung momentan um einen in sich geschlossenen Personenkreis. Allein kurzes Einkaufen birgt ein sehr, sehr niedriges Infektionsrisiko, zumal ja auch in den Geschäften die Maskenpflicht und das Abstandsgebot gelten.
Mit Hunderten von Tests haben die österreichischen Behörden auf einen erhöhten Corona-Ausbruch im oberösterreichischen Touristenort St. Wolfgang reagiert. Mit den raschen Tests will man verhindern, dass ein neuer Hotspot wie in Ischgl entsteht. Sridan Govedarica.
Der Corona-Cluster im Tourismusort St. Wolfgang am Wolfgangsee in Oberösterreich weitet sich aus. Nach der Auswertung von 258 Corona-Tests sind seit gestern 15 neue Fälle dazugekommen. Damit steigt die Zahl der Infizierten in St. Wolfgang auf 44. Unter den Infizierten seien inzwischen Mitarbeiter von 11 Betrieben, vorwiegend Auszubildende aus der Tourismusbranche, die ihre Sommerpraktika in Hotels und Gaststätten im Ort absolvieren, teilte das Land Oberösterreich mit. Aber auch ein Urlauber wurde inzwischen positiv auf das Virus getestet. Die Infizierten seien alle inzwischen isoliert und den meisten gehe es nach Angaben der zuständigen Bezirkshauptmannschaft soweit gut. Schwere Symptome seien noch bei keinem einzigen aufgetreten. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, bleiben 2 Gaststätten im Ort geschlossen. Für alle anderen ist die Sperrstunde auf 23 Uhr vorverlegt worden. Die Gemeinde St. Wolfgang hatte bereits gestern auf ihrer Homepage die Menschen im Ort aufgefordert, vorerst in ihren Häusern oder Unterkünften zu bleiben.
Spanien gehört zu den Ländern, in denen die Briten am liebsten Ferien machen. Tausende Briten müssen nach ihrem Sommerurlaub dort jetzt in eine 2-wöchige Quarantäne. Das hat die britische Regierung so angeordnet und damit für viel Unmut in der spanischen Tourismusbranche gesorgt. Oliver Neuroth.
Das Tourismusministerium der Balearischen Inseln spricht von einem großen Schaden. Großbritannien ist der zweitwichtigste Markt für Mallorca und seine Nachbarinseln. Durch die Quarantänepflicht werden kaum noch britische Gäste kommen, so die Befürchtung. Die Regionalregierung der Balearen will nun mit Großbritannien über einen sogenannten sicheren Reisekorridor verhandeln. Das hieße, direkte Flugverbindungen zwischen den Balearen-Flughäfen und britischen Zielen wären von der Quarantänepflicht ausgenommen. Die Regionalregierung verweist auf die aktuelle Infektionslage. Demnach haben die Gesundheitsbehörden der Balearen in den vergangenen 2 Wochen lediglich 8 Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner registriert. Großbritannien habe 14 gemeldet. Auch die Kanarischen Inseln wollen einen ähnlichen sicheren Reisekorridor nach Großbritannien einrichten. Seit dieser Nacht steht Spanien nicht mehr auf der britischen Liste der sicheren Länder. Die damit verbundene Reisewarnung gilt nur für Festlandspanien, nicht für die Balearischen und Kanarischen Inseln. Trotzdem müssen auch Rückkehrer von dort in eine 14-tägige Quarantäne. Medien berichten, dass gestern Abend tausende britische Spanienurlauber von verschiedenen Flughäfen versucht hätten, noch schnell zurück nach Hause zu kommen, um die neuen Quarantäneregeln in letzter Minute zu umgehen.
Seit 2018 sind bei etwa 70 Politikern und anderen Personen des öffentlichen Lebens Drohmails eingegangen, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren. In 3 Fällen in Hessen sind den Drohschreiben ungeklärte interne Abfragen an Polizeicomputern vorausgegangen. Damit gerät ein Problem in den Fokus, das nun doch größer ist als bislang gedacht. Wegen unberechtigter Datenabfragen durch Polizeibeamte sind seit 2018 in ganz Deutschland mehr als 400 Verfahren eingeleitet worden. Das hat eine Umfrage der Welt am Sonntag ergeben. Die Einzelheiten von Theo Gers.
Eine journalistische Fleißarbeit bringt es an den Tag. Über 400 Ordnungswidrigkeits-, Straf- oder Disziplinarverfahren sind seit 2018 in Deutschland eingeleitet worden, wegen unberechtigter Datenabfragen durch Polizeibeamte. Das ergab eine Umfrage der Welt am Sonntag. Das Spektrum der 400 Datenabfragen ist allerdings weit gefächert. Es reicht, wie die Zeitung schreibt, von eher harmlosen Abfragen, etwa nach den Daten der Schlagersängerin Helene Fischer, bis hin zu harter Kriminalität. Dennoch finden die 400 Datenabfragen Beachtung, weil es seit 2018 bisher 69 bekannte rechtsextreme Drohbriefe an Politiker und Personen des öffentlichen Lebens gibt. Sie waren allesamt mit dem Absender NSU 2.0 unterschrieben und in Hessen zumindest ist in mindestens 3 Fällen erwiesen, dass die persönlichen Daten derjenigen, die bedroht wurden, zuvor von 3 unterschiedlichen Polizeicomputern abgefragt wurden. Amira Mohamed Ali, die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, hat selbst auch so eine Droh-E-Mail bekommen. Für sie sind diese Mails mehr als nur beunruhigend, betont sie im Interview der Woche im Deutschlandfunk.
Es ist natürlich eine bedrohliche Situation, weil wir leider wissen, dass es in der Vergangenheit schon an vielen Stellen nicht nur bei Drohungen geblieben ist, sondern dass dem auch Taten gefolgt sind. In dieser ganz konkreten Situation jetzt mit diesen Droh-E-Mails, die Gruppe oder diese Personen, die sich als NSU 2.0 selbst bezeichnen geschickt hat, ist noch nicht geschehen. Heißt ja aber nicht, dass das nicht geschehen kann.
Mohamed Ali fordert deshalb eine konsequente und lückenlose Aufklärung und dies durch die Bundesanwaltschaft, die diese Fälle bislang nicht an sich gezogen hat.
Das ist natürlich dann wirklich beängstigend, wenn man sieht, dass es sozusagen eine Verbindung gibt ausgerechnet in die Sicherheitsbehörden. Und hier wäre es wirklich ganz wichtig, dass das konsequent und lückenlos aufgeklärt wird.
Und zur Aufklärung gehört für die linken Fraktionschefin auch, dass zum Beispiel Bundesinnenminister Horst Seehofer seinen Widerstand gegen eine Studie über rechte Strukturen in den Sicherheitsdiensten aufgibt.
Das können wir uns jetzt einfach nicht mehr leisten,
betont die linken Politikerin, wobei es nicht darum gehe, die Polizei unter Generalverdacht zu stellen. Die allermeisten Polizisten machten eine gute Arbeit.
Regeln scheinen für den AfD-Politiker Andreas Kalbitz nicht viel zu zählen. Entweder er ignoriert sie oder er lässt sie ändern. Nach seinem endgültigen Ausschluss aus der AfD sieht er sich dennoch weiterhin an der Spitze der Landtagsfraktion. Für seinen Verbleib wurde die Geschäftsordnung dahingehend geändert, dass auch Nicht-AfD-Mitglieder Mitglied der Fraktion sein können. Die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts, das hat also nicht viel an der Situation geändert. Dementsprechend fallen die Reaktionen aus, zusammengefasst von Claudia Plass.
An der grundsätzlichen Ausrichtung der AfD werde sich wohl wenig ändern, so beurteilen Vertreter anderer Parteien den Beschluss des AfD-Bundesschiedsgerichts, wonach der Rechtsaußenpolitiker Kalbitz weiterhin aus der Partei ausgeschlossen bleibt. CSU-Generalsekretär Blume etwa sagte der Welt am Sonntag, dies ändere nichts, vielmehr spreche es Bände, wie viele frenetische Unterstützer ein Rechtsextremer mitten in der AfD nach wie vor habe. Ähnlich die Reaktion aus der FDP. Für den FDP-Innenpolitiker Strasser ist der Ausschluss des AfD-Fraktionsvorsitzenden in Brandenburg lediglich ein Feigenblatt. Am Charakter der Partei ändere sich dadurch nichts. Strasser sagte der deutschen Presseagentur, wenn es der AfD wirklich darum gehen würde, Rechtsextremisten konsequent aus ihrer Partei zu entfernen, wären Funktionäre wie Björn Höcke und dessen Anhänger längst ausgeschlossen worden. Dazu gäbe es in der AfD jedoch keinen politischen Willen. Die AfD, so Strasser, sei der parlamentarische Arm der Rechtsextremen in Deutschland. Kalbitz war einer der Wortführer des offiziell mittlerweile aufgelösten sogenannten Flügels in der Partei, den der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft. Im Mai hatte der AfD-Bundesvorstand Kalbitz mit knapper Mehrheit aus der Partei ausgeschlossen, mit der Begründung, dieser habe bei seinem Parteieintritt eine frühere Mitgliedschaft unter anderem in der inzwischen verbotenen rechtsextremen heimattreuen Deutschen Jugend nicht angegeben. Ähnlich wie CSU und FDP bewertet auch der Vorsitzende der Linksfraktion im Brandenburger Landtag, Walter, die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts, die AfD bleibe eine rechtsextreme Partei, ob mit oder ohne Kalbitz, sagte er. Kalbitz selbst kündigte an, gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts zivilrechtlich vorzugehen. Das juristische Tauziehen um seine AfD-Mitgliedschaft wird damit voraussichtlich weitergehen.
100 Tage sind es noch bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA. In einigen zentralen Bundesstaaten liegt der amtierende Präsident Trump in den Umfragen deutlich zurück. Falls seine Amtszeit wirklich enden sollte, an einigen Orten wird sein Vermächtnis jetzt schon deutlich. Ein tief gespaltenes, aufgewühltes, teils aggressives Land. In zahlreichen Städten kam es an diesem Wochenende erneut zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Im texanischen Austin gab es sogar einen Todesfall bei Black Lives Matter-Protesten. Nicole Markwald berichtet.
Über 2 Stunden lang zogen Demonstranten friedlich durch die texanische Hauptstadt Austin, forderten Gerechtigkeit und ein Ende von Polizeigewalt, als plötzlich Schüsse fielen. Ein Mann erlitt tödliche Verletzungen, wie eine Sprecherin der Polizei kurz darauf mitteilte.
One adult male victim was located with a gunshot wound. That victim was transported to Del Seton, but was pronounced deceased shortly thereafter.
Nach Zeugenaussagen war ein Auto schnell und dicht an die Demonstranten herangefahren. Das spätere Opfer sei auf den Fahrer zugegangen. Daraufhin habe der Fahrer aus dem Auto heraus mehrere Schüsse abgegeben.
Someone got out of their car. And shot one of the protesters.
Auch das Opfer soll eine Waffe bei sich getragen haben, wird berichtet. Die Polizei nahm den Verdächtigen in Gewahrsam. Der Bürgermeister von Austin, Steve Adler, teilte mit, er sei wie viele andere in der Stadt erschüttert und untröstlich. Auch in anderen US-Städten kam es am Wochenende zu zum Teil gewaltsamen Protesten. In Seattle im US-Bundesstaat Washington lieferten sich rund 5000 Demonstranten Zusammenstöße mit der Polizei. Dabei gingen Fenster zu Bruch und Baracken eines Jugendgefängnisses gerieten in Brand. Die Polizei setzte Blendgranaten und Pfefferspray ein. Nach Polizeiangaben wurden 45 Menschen festgenommen. 21 Polizisten wurden durch Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper verletzt. In Louisville im US-Bundesstaat Kentucky marschierten hunderte schwer bewaffnete schwarze Demonstranten durch die Stadt. Sie forderten die Verhaftung der Polizisten, die im März die 26-jährige Breonna Taylor bei einer Razzia in ihrer Wohnung erschossen hatten. Und auch in Portland in Oregon brodelt es weiter. Hier sind seit gut einer Woche Sicherheitskräfte des Bundes im Einsatz. Demonstranten forderten den Abzug dieser Kräfte. Heimatschutzminister Chad Wolf betonte in einem Interview mit Fox News, die Entsendung der Bundespolizisten sei richtig und angemessen. Schließlich kämen hier jede Nacht zwischen 2.000 und 4.000 Gewalttäter zusammen, so Wolf, um Bundesliegenschaften wie das Gerichtsgebäude und Sicherheitskräfte des Bundes anzugreifen.
What we see in Portland is a city.
Portland ist zeitweise völlig außer Kontrolle. Die führenden Politiker der Stadt haben ein Umfeld geschaffen, in dem sich diese Kriminellen völlig ungehindert austoben können. Und es ist an der Zeit, dass Portland es anderen Städten gleichtut und mit den Bundesbehörden zusammenarbeitet, um dieser Gewalt ein Ende zu bereiten.
Other responsible cities around this country working with federal law enforcement. To address this violence.
Der Einsatz der Bundeskräfte ist hoch umstritten. Kritiker sind der Meinung, dadurch habe sich das Risiko von Gewalt gegen Zivilisten und Polizei erhöht. Der Generalinspektor des US-Justizministeriums hatte vergangene Woche eine Untersuchung zum Vorgehen der Bundespolizei angekündigt.
Er war das gute Gewissen der deutschen Sozialdemokratie, ihr moralischer Kompass und lange auch ihr Parteichef. Nach dem Tod von Hans-Jochen Vogel kommen Beileidsbekundungen und Würdigungen aus allen politischen Richtungen. Von der Bundeskanzlerin zum Beispiel, Vogel sei eine der prägenden politischen Persönlichkeiten der Nachkriegszeit. Sein Wirken war und ist Inspiration und Vorbild für viele Menschen in Deutschland, so Angela Merkel. Ein Nachruf von Frank Capellan.
Eines der größten Komplimente hat ihm einmal der eigene Bruder gemacht, Bernhard Vogel, der als Christdemokrat politisch einen ganz anderen Weg einschlug.
Ich erkenne neidlos an, dass er der gewissenhaftere, der gründlichere, natürlich auch durch das juristische Studium geprägt ist.
Hans-Jochen Vogel ist zeitlebens ein ordnungsliebender Pedant. Bei manchen Genossen ist er als Oberlehrer verschrien. Seine Klarsichthüllen gereichen ihm zum Spitznamen.
Da leide ich nicht drunter. Spitznamen kriegt da jeder. Der Herbert Wehner hieß Zuchtmeister, Helmut Schmidt hieß Lefeldwebel. War kein Problem.
In Göttingen geboren, tritt der Professorensohn 1950 mit 24 Jahren in die SPD ein. 10 Jahre später wird er der jüngste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Er holt die Olympischen Spiele nach München, bleibt im Amt bis kurz vor der Eröffnung im August 1972.
Der Eindruck ist mir noch wie heute vor Augen, dieses wunderbare, farbige, sonnenüberstrahlte Bild.
Spiele aber, die von palästinensischem Terror überschattet werden. Als 4 Jahre später Deutschland von der Rote Armee-Fraktion terrorisiert wird, trägt Vogel wieder Verantwortung. Als Bundesjustizminister warnt er, wie Bundeskanzler Helmut Schmidt, davor, den Forderungen der Terroristen nachzugeben. Die Ermordung des von der RAF entführten Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer gehört zu den schwersten Momenten seiner politischen Laufbahn.
Weiterarbeiten und nicht verzweifeln,
hat ihm der langjährige Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner einmal mit auf den Weg gegeben. Hans-Jochen Vogel ist ein Mann, der von Pflichtbewusstsein geprägt ist. 1981 wird er regierender Bürgermeister von Berlin. Der Rücktritt von Dietrich Stobbe hatte seine Partei in Nöte gebracht.
Und darum habe ich mich dann innerhalb weniger Tage bereit erklärt und habe gesagt, gut, ich bringe auch gewisse kommunale Erfahrung mit. Ich komme.
Ein Intermezzo, das nur 4 Monate währt. Vogel ist häufiger ein Lückenfüller. 1983 wird er Kanzlerkandidat der SPD, chancenlos gegen Helmut Kohl. Vogel wird Fraktionschef. Als Willy Brandt 4 Jahre später vom Parteivorsitz zurücktritt, ist er erneut gefragt. Wieder kam eine Aufgabe auf mich zu, sagt er später, die kein anderer übernehmen wollte. Deshalb sagte ich ja. Gegrämt hat er sich dennoch nie.
Ich habe mich wirklich nicht zu beklagen. Ich habe mich bemüht, mit den Menschen so umzugehen, dass das Bestand hat. Aber umgekehrt, auch mit mir ist man im Allgemeinen wirklich anständig umgegangen.
Vogel ist ein konservativer Sozialdemokrat. Mit der SPD-Linken kommt es immer wieder zu Grabenkämpfen, die durchaus robust ausgetragen werden, wie Gerhard Schröder später einmal bekennt.
Es gab Zeiten, da habe ich es dir nicht leicht gemacht. Dann gab es mal Zeiten, da habe ich einen Hinterntritt gekriegt.
musst du zugeben.
Was ihn bis ins hohe Alter auszeichnet, ist sein Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen das Vergessen der deutschen Vergangenheit.
Bin Jahrgang 26, bin selbst noch bei der Hitlerjugend gewesen, ich war Scharführer. Und nach 45 habe ich gelernt. Und eine Konsequenz aus dem, was ich gelernt habe, ist das nie wieder.
Den Absturz seiner Partei in den Umfragen verfolgt das sozialdemokratische Urgestein mit großer Sorge. Im Februar 2016 gesteht er in einem Gespräch mit unserem Sender zu seinem 90. Geburtstag ein, er verstehe nicht, warum die Leistungen der Sozialdemokraten in der Großen Koalition von den Wählern nicht honoriert würden.
Ich stehe da vor allem rätselig. Im Übrigen, ich bin auch nicht nur ein Pedant, wie man mir ja oft nachsagt, sondern auch ein Optimist, im Grunde ein Optimist.
Soweit der Nachruf auf Hans-Jochen Vogel. Sie war eine der Superstars aus der goldenen Ära Hollywoods und die älteste noch lebende Oscar-Gewinnerin. Mit der Nebenrolle Vom Winde verweht schuf sie eine Filmfigur für die Ewigkeit.
Die Filmschauspielerin Olivia de Havilland ist tot. Sie starb im Alter von 104 Jahren in Paris eines natürlichen Todes, wie ein Sprecher mitteilte. De Havilland war durch den Film Vom Winde verweht einem großen Publikum bekannt geworden. Sie spielte in dem Südstaaten-Drama die Rolle der Melanie an der Seite von Clark Gable und Vivien Leigh. Außerdem war sie in 8 Filmen an der Seite von Errol Flynn zu sehen, wie etwa in Robin Hood oder Unter Piratenflagge. De Havilland kämpfte für die Rechte von Schauspielern in einem Gerichtsprozess mit dem Warner Brothers Studio, mit dem sie einen 7-Jahres-Vertrag unterschrieben hatte, der sie aber jeder kreativen Entscheidung beraubte. Fast hätte sie Vom Winde verweht nicht drehen können, weil ihr Studiochef dies nicht zulassen wollte. De Havilland gewann den Prozess und leitete damit einen wichtigen Schritt für die Unabhängigkeit von Schauspielern gegenüber ihren Filmstudios ein. De Havilland erhielt außerdem 2 Oscars, 1946 für Mutterherz und 1950 für Die Erbin.
Soweit der Nachruf von Katharina Wilhelm und jetzt zur Presseschau mit Udo Stiel.
Guten Abend. An deutschen Flughäfen können freiwillig Corona-Tests in Anspruch genommen werden. Das geht den meisten Zeitungen nicht weit genug. Die Rheinische Post weist auf den französischen Nachbarn hin. Frankreich macht es vor. Eine Testpflicht würde den Gesundheitsschutz für alle verbessern und helfen, eine zweite Infektionswelle einzudämmen, die vielleicht bereits begonnen hat. Bleiben die Tests dagegen freiwillig, ist eine wirksame Kontrolle über das Virus kaum mehr möglich. Ja, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, es ist ein Eingriff in die persönliche Freiheit. Aber, Zitat, der Schutz der Gemeinschaft wiegt schwerer als das Recht des Einzelnen, sich bei der Einreise dem Abstrich verweigern zu dürfen. In diesem Punkt gilt es, wie schon so oft in dieser Pandemie, Freiheit und Verantwortung ins richtige Verhältnis zu bringen. Jeder Mensch ist frei, seinen Urlaub in einem Corona-Risikogebiet zu verbringen. Doch wer das tut, fordert sein Schicksal heraus und weil dieses Virus ansteckend ist, auch das seiner Mitmenschen. Auch die Taz ist für eine Testpflicht und sie argumentiert, Bund und Länder hätten den Massentourismus ins Ausland gar nicht zulassen sollen. Dazu genügt bloß ein Blick auf das weltweite Infektionsgeschehen. An der Gefahrenlage hat sich seit dem Frühjahr überhaupt nichts geändert. Viele Redaktionen blicken außerdem auf das AfD-Schiedsgericht. Das hat entschieden, den Brandenburger Fraktionschef Kalbitz aus der Partei auszuschließen. Die Süddeutsche Zeitung analysiert, die AfD ist an diesem Wochenende keine neue Partei geworden. Diesmal verlieren die äußerst Rechten. Kalbitz war eine ihrer zentralen Figuren. Damit könnte diese Entscheidung eine Zäsur in der Geschichte der AfD markieren. Was soll uns interessieren am Streit der AfD, fragt die Frankfurter Rundschau. Und so lautet die Antwort. Es ist deshalb der Rede wert, weil es Parteichef Meuthen und Co. gelingt, so zu tun, als gäbe es in dieser durch und durch rassistischen Partei so etwas wie einen gemäßigten Flügel. Die AfD, und zwar die ganze, ist der parlamentarische Arm des Rechtsextremismus. Wer sich etwas anderes einreden lässt, betreibt ihr Geschäft, ob mit Absicht oder ohne. Und die Badische Zeitung aus Freiburg weist darauf hin, dass der Ausschluss von Kalbitz nicht bedeutet, Zitat, dass die weniger Exponierten auch weg wären. All jene in der AfD mit einer NPD-Gefangenheit, all jene, die aus rechtsnationalen Burschenschaften kommen, sie sind noch da. Wofür Andreas Kalbitz steht, Fremdenfeindlichkeit, Verachtung der parlamentarischen Demokratie, platter Nationalegoismus, all das ist nicht aus der AfD ausgeschlossen worden. Und womöglich wird er ja mit seiner angekündigten Klage Erfolg haben, dann ist auch er wieder da.
Danke, Udo Stiel, für diese Presseschau und auch danke allen weiteren Beteiligten an dieser Sendung. Das war die Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk an diesem Sonntag. Ich bin Jonas Rehse, danke für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.